Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Hallo Blome, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres großen, großartigen Podcasts.
Boah, sind Sie dynamisch.
Ja,
Hammer, was haben Sie denn? Linkspartei gewählt?
Dazu äußere ich mich nicht in der Öffentlichkeit. Privat könnte ich dazu was sagen, wenn wir uns mal privat unterhalten würden über Politik, was ich lieber nicht machen möchte. Heute geht es erstmal um die Ukraine und Donald Trump. Träume werden wahr, nicht meine vielleicht und auch nicht Ihre, aber die von Putin. Donald Trump hat in einer Art und Weise eine 180.000-Grad-Kehre hingelegt, was sozusagen die westliche Politik im Allgemeinen angeht, die amerikanische Politik insbesondere und vor allen Dingen die gegen der Ukraine, dass einem echt schwindelig wird und einem die Socken von den Füßen fliegen. Spannenderweise ist es so, dass im Ergebnis ich das richtig finde, was Trump macht, aber wie er es macht, mit welcher Rhetorik und welcher Geschwindigkeit, da wird einem echt schwindelig.
Naja, vielleicht noch zwei Sätze zur Rhetorik. Also er hat, lieber Augstein, Ihr Mann, dessen Ergebnis Sie so richtig finden, hat auf dem Weg zu diesem Ergebnis aus dem Opfer den Täter gemacht. Also Wladimir Zelensky ist jetzt selber schuld an dem Krieg, dessen Opfer die Ukraine geworden ist. Er hat den Krieg de facto begonnen, nicht Russland, nicht Wladimir Putin, nee. Wird ein bisschen schwierig zu erklären für Trump, warum dann nicht in Russland 80% aller Stromkraftwerke und Heizkraftwerke kaputt sind, sondern in der Ukraine. Aber sei es mal darum, da kriegt er sicherlich auch noch eine Sprachregelung hin. Er hat ihn als mittelmäßigen Komödianten bezeichnet. Er hat gesagt, er sei ein Diktator. Und was er nicht auch noch alles gesagt hat, das Einzige, was Donald Trump auf seinem Sprechzettel, und wir sind immer noch bei der Form, auf seinem Sprechzettel nicht übernommen hat aus dem Kreml, war das Wort Nazi. Ich erwarte aber jetzt stündlich, ehrlich gesagt, darauf, dass Donald Trump Zelensky einen Nazi nennt, um dann endgültig ihn zum Abschluss freizugeben, und zwar im Wortsinne.
Ganz kurz, Blome, hat Trump gesagt, die Ukraine habe den Krieg begonnen?
Er hat es gemeint. Er wollte es ausdrücken. Aber was er ganz genau gesagt hat, ist sowieso Hupe bei dem Kollegen.
Ich sage Ihnen, was Trump gesagt hat. Er hat gesagt, es gebe in der Ukraine eine, Zitat, Führung, die einen Krieg zugelassen hat, den es nie hätte geben dürfen. Zitat Ende. Und ich glaube jetzt nicht, dass Trump sozusagen großer Linguist ist oder Strukturalist oder keine Ahnung, was für noch ist. Und so. Aber in diesem Fall ist es natürlich total wichtig, das sich genau anzugucken, was er gesagt hat und was er meinte. Und Entschuldigung, da deckt sich leider, es ist mir fast peinlich, das zu sagen, meine Meinung eins zu eins mit der von Donald Trump. Ich glaube auch, dass wenn die Ukraine eine andere Politik gegenüber Russland gemacht hätte und übrigens die USA damals auch und der gesamte Westen, wäre es zu diesem Krieg nie gekommen. Insofern hat natürlich die Ukraine durch ihr Bestreben, in die EU zu gehen, durch ihr Bestreben, in die NATO zu kommen, einen Krieg provoziert, ja, den man hätte verhindern können,
absolut,
wenn man sich mit Russland auf eine
total
andere Weise geeinigt hat. Naja,
voll
sorry,
ganz.
Das ist halt,
naja. Wissen Sie, was die...
Sie machen das jetzt polemisch und moralisch.
Nein, ich
mache
es
rein,
nicht.
Rein sachlich und faktisch, ohne das zu bewerten.
Okay.
Verstehen Sie den Unterschied?
Ich antworte. In Ihrer Logik, er hat den Krieg möglich gemacht. Beginnt ja alles mit der Existenz der Ukraine. Stellen Sie sich für eine Sekunde vor, die Ukraine hätte gar nicht existiert zu dem Zeitpunkt.
Ja, wissen Sie, wir sind hier nicht bei Twitter, Herr Blome. Das brauchen wir. Ich brauche den Quatsch jetzt nicht. Bleib doch mal ernst.
Naja, Sie sind
wir sind in der Realpolitik. Der Mann ist verantwortlich für sein Land. Und er hat sein Land in eine Situation gebracht, in der er damit rechnen musste, dass der Gegner Russland sich so verhält. Das ist die Realität. Und das ist auch genau
nein,
wie passiert.
Niemand muss damit rechnen, dass er von einer großen Übermacht überfallen wird, wenn er eine Demokratie sein möchte. Das ist jetzt nicht das normale Geschäftsrisiko einer osteuropäischen Demokratie, dass sie von Russland überfallen wird.
Die Finnen sind auch eine Demokratie, waren nicht in der NATO und sind mit Russland gut klargekommen, weil sie über lange Jahre, jetzt nicht mehr, lange Jahre akzeptiert haben, dass Russland ein Sicherheitsinteresse hat, zu dem auch Finnland gehört. Sie können ja sagen,
ja,
das gefällt ihnen nicht,
aber
es hat ganz gut funktioniert für die Finnen, würde ich sagen.
Ja, und trotzdem
Nokia,
haben sie es ja...
Ericsson...
Nokia leider tot. Aber egal, offenkundig haben es die Finnen ja für weise befunden, mit Blick auf den aktuellen Wladimir Putin in die NATO zu gehen. Weshalb sie sich dieses Argument mal getrost in die Haare schmieren können. Entschuldigung. Und noch einmal, zugelassen hat, ist der Vorwurf. Also Volodymyr Zelensky hat den Krieg zugelassen. Meines Erinnerns war es nicht so, dass Wladimir Putin gefragt hat, sag mal, kann ich jetzt mal Krieg gegen dich führen? Und Zelensky hat gesagt, okay, mach mal. Das wäre im Wortsinne
Sie
zugelassen.
Sie können über das Thema nicht reden, ohne zu polemisieren. Ist echt interessant.
Nein,
so lustig ist das doch alles gar nicht. Ich finde es bitter ernst, ganz kurz. Ich finde es bitter ernst. Es sind Hunderttausende von Leuten gestorben in einem Krieg, den man erstens von Anfang an hätte verhindern müssen. Und zwar, ganz wichtig ist übrigens auch für Paare, auch so Paare wie Sie und ich das sind, immer wichtig, man kann immer nur das eigene Verhalten ändern, nie das des anderen. Wir können nicht Putins Verhalten ändern. Sie können auch nicht meins verhindern. Wobei ich nicht sagen will, dass ich in unserer Paarung Putin bin. Jeder ist immer nur für sich selber zuständig. Der Westen hätte durch sein Verhalten gegenüber Russland diesen Krieg von vornherein verhindern können und müssen. Nachdem die Russen ihn angefangen hatten, hätte der Westen schon vor langer Zeit dafür sorgen müssen, dass dieser Krieg endet.
Moment.
Und jetzt beendet ihn Putin und beendet ihn Trump. Und Sie werfen ihm das vor?
Bleiben wir noch für eine Sekunde beim Verhindern. Verhindern hätte man den Krieg können, vielleicht, wenn Wladimir Putin nicht so fest entschlossen gewesen wäre, ihn zu führen. Übrigens ein Jahr auch, ihn zu führen, sehenden Auges dabei die eigenen Interessen verletzend. Also, sein Land ist ärmer als zuvor. Sein Land hat jetzt wirklich eine Grenze zu einem NATO-Staat, nämlich zu Finnland. Ich weiß nicht, wie viel tausend Kilometer am Stück. Es wird eine Grenze zu einem weiteren NATO-Staat beziehungsweise NATO-nahen Staat bekommen, nämlich dem Rest der Ukraine. Also,
Sie glauben nicht, dass der Rest der Ukraine die NATO
kommt. Nein, das glaube ich nicht. Aber es wird natürlich ein NATO-naher Staat sein. Das heißt, da werden möglicherweise auch westliche Truppen aus NATO-Staaten, diese neue Grenze, diese neue Demarkationslinie absichern. Moment, da kommen wir sicherlich noch zu. Also, niemand hätte etwas verhindern können, wozu die andere Seite, Wladimir Putin, auf höchst irrationale, höchst emotionale, verblendete, vielleicht sogar imperialistische Art und Weise entschlossen war. Und jetzt kommen wir zu der Frage, hätte man den Krieg früher beenden müssen oder können? Ja, einer hätte das können, und zwar every fucking day dieses Krieges hätte Wladimir Putin aufhören können und die andere Seite, nämlich die Ukraine, hätte in derselben Sekunde auch aufgehört.
Sie kommen darüber nicht hinweg. Ich habe es vorhin scherzhaft gesagt, jetzt sage ich es nochmal ganz ernst. Lieber Kollege Blome, man ist immer nur für sein eigenes Verhalten zuständig. Wenn ich sage, der Westen hätte diesen Krieg beenden können, hat es doch keinen Sinn, dass Sie mir sagen, Putin hätte ihn beenden müssen. Das ist so eine Art Sandkastenrhetorik. Ich verstehe Sie gar nicht. Das können Sie vielleicht bei Maischberger machen oder bei Twitter. Hier funktioniert das aber nicht. Wir kennen uns dafür zu gut. Und deshalb können Sie so mit mir nicht reden. Das ist einfach Unsinn. Nochmal, der Westen hätte aus diesem Krieg aussteigen müssen in dem Moment, wo man gemerkt hat, der ist nicht mehr zu gewinnen. Und meinetwegen die Offensive in 23 im Herbst war das für ein guter Moment, die offensichtlich gescheitert ist, können Sie jetzt überall lesen. Ja. Jetzt steht es auch einfach in den Zeitungen. Damals hat sich die westliche Medien sehr, sehr schwer getan, einfach zu sagen, es ist gescheitert. Inzwischen können Sie es überall lesen. In dem Moment hätte man sagen müssen, okay, militärisch ist das hier nicht zu machen. Diese Front, die ist jetzt so, wie sie ist. Wir müssen es akzeptieren. Es ist völkerrechtlich nicht okay. Es ist moralisch nicht okay. Es ist irgendwie nicht okay. Aber wir müssen es akzeptieren, weil es die Realität ist und das Sterben muss aufhören. Und der Mann, der das jetzt macht, ist nun mal Donald Trump und dafür hat er meinen, und da muss ich jetzt dreimal schlucken, Respekt.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct. Entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance-Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Na fein, Augstein, jetzt sind wir doch schon mal einen großen Schritt weiter. Auch in unserer Paarung, wie Sie es gerade genannt haben, wobei, nun ja, Sie haben jetzt immerhin eingeräumt, dass es richtig war, die Ukraine zu unterstützen, mindestens mal bis zu dem dann in der Tat nicht erfolgreichen Versuch einer Gegenoffensive im Sommer, Herbst 2023. Das waren dann schon mal anderthalb Jahre, wo es also auch für Ihre Kategorie richtig war, zu unterstützen. Das hatten Sie früher deutlich anders gesagt, aber egal. Dann reden wir noch von dem weiteren Jahr bis zur US-Wahl, wenn man so will, im Jahr im November 2024. Und rückblickend kann man vielleicht sagen, dass da ein Zustand eingetreten ist, der seitdem sich nicht mehr entscheidend bewegt hat, hätte man also an der Stelle Schluss machen können. Der einzige Haken ist halt, diejenigen, die sich damit ja abfinden müssen, und das bestreiten sie ja nicht, moralisch, völkerrechtlich, politisch, gesellschaftlich, sind ja die Ukrainer. Und die Ukrainer wollten weiter kämpfen. Sie wollten es versuchen. Und jetzt kann man sagen, vom Mars aus betrachtet, ey Leute, da habt ihr nie eine Chance gehabt, das wirklich nochmal umzudrehen. Aber sie wollten es versuchen. Wäre es an uns gewesen zu sagen, ey Leute, wir möchten nicht, dass ihr das versucht. Es sind zwar eure Menschen, die da sterben, aber wir sagen trotzdem, wir wollen das nicht. Wir geben de facto dem Angreifer Recht, verschaffen ihm Recht, indem wir das an dieser Stelle jetzt hier beenden. Und Sie haben völlig recht, die Macht hätte der Westen natürlich gehabt, die USA, die Deutschen, die Franzosen, den Ukrainern zu sagen, es ist jetzt mal Schluss, wir liefern nicht mehr, Macht ein Ende.
Aber wir sind doch nicht, sind wir, nein, ich frage das jetzt ohne Polemik, das ist wichtig, weil das Thema ist nicht lustig, man muss es wirklich ernst nehmen. Also deshalb frage ich Sie jetzt auch ganz ernst, sind Sie der Meinung, dass wir moralisch und auch interessenpolitisch, ich möchte das beides immer zusammen haben sozusagen, moralisch und interessenpolitisch verpflichtet sind und es sozusagen auch in unserem Interesse ist, die Ukrainer in dem Krieg so lange zu unterstützen, wie sie selber den Krieg führen wollen. Wobei man dann nochmal darüber reden müsste, wie sie das eigentlich feststellen, was die Ukrainer wollen, weil gewählt wird ja nicht. Und ab wann sie dann der Meinung sind, so jetzt sehen die Ukrainer das auch anders. Also finden Sie es richtig, dass wirklich die Ukrainer es selber entscheiden?
Ja, eindeutig. Ganz ernst. Die Ukraine trägt mit kilometerweitem Abstand die Hauptlast dieses Konfliktes. Es ist ihr Land. Es ist ihre Infrastruktur, die zerschossen wird. Es sind ihre Menschen, junge Männer, ältere Männer, die da zuhauf sterben, wenngleich auf russischer Seite viel, viel mehr sterben. Aber das ist ja Wladimir Putin scheißegal. Und natürlich hat es auch ein Interesse, ein direktes Interesse für uns, weil von dem Ausgang dieses Konfliktes und der Frage, wie sehr kommt Wladimir Putin damit durch, ja auch abhängt, die Risikoabschätzung, macht er jetzt weiter oder macht er nicht weiter? Hätte er fürchterlich eins auf die Finger bekommen, nur mal theoretisch, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass er es nochmal probiert, an anderer Stelle im Baltikum zum Beispiel, deutlich kleiner. Jetzt hat er nicht auf die Finger bekommen, sondern er bekommt das, auf was er seine Finger gelegt hat. Das alles bekommt er.
Ich finde nicht, dass die Ukraine das tatsächlich alleine entscheiden sollte und der Westen liefert dann so viel, wie die Ukraine will. Das war ja die Rhetorik, mit der man uns hier die ganze Zeit zugeschaltet hat in den letzten drei Jahren. Mir hat das von Anfang an nicht eingeleuchtet und zwar aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Einer ist zum Beispiel, ich glaube, dass wenn ein Land im Krieg ist, sozusagen so psychologische Mechanismen einsetzen, die auch nicht unbedingt rational sind, die vielleicht gar nicht so die vernünftigsten sind, die vielleicht gar nicht so zielgerichtet nach vorne gehen. Manchmal können sie Sachen wahrscheinlich aus von außen, von der Entfernung, besser und nüchterner betrachten als die Leute, die da so mittendrin stecken. Zum Beispiel eben die Frage, wie sinnvoll ist das eigentlich nach vorne gedacht? Funktioniert das eigentlich hier noch, was ihr macht? Bringt das sozusagen? Nein.
Auch schon, Sie reden sich um Kopf und Kragen.
Nein, ich rede mich nicht um Kopf und Kragen. Es ist so, dass man im Herbst 23, als die Offensive gescheitert war, ist diese Front im Prinzip eingefroren und hat sich seitdem ein paar Kilometer vor, ein paar Kilometer zurückbewegt und so. Und es ist nichts passiert. Und offensichtlich beeinträchtigt das sozusagen die Bereitschaft der Ukrainer weiterzukämpfen nicht so doll. Das sind die Umfragen, die ich kenne. Es gibt andere Leute, es gibt Leute, die desertieren. Die Stimmung ist dort auch in Bewegung. Aber trotzdem sind die Ukrainer noch mit einer Mehrheit dafür, diesen Krieg weiterzuführen. Der gesamte Rest der Welt, selbst Frau Strack-Zimmermann würde wahrscheinlich, wenn man sie mal in einer stillen Minute fast sagen, das funktioniert hier nicht mehr. Militärisch kriegen wir das hier nicht mehr gedreht. Wollen Sie dann da immer noch mehr Geld reinschaufeln? Noch mehr Tote? Das ist doch irre. Und das ist jetzt daran meine Anschlussfrage. Wenn Trump nicht gewählt geworden wäre und wir hätten jetzt noch Biden oder Harris oder sonst wen, wie lange wäre denn Ihrer Meinung nach dieser Krieg eigentlich noch weitergegangen und mit welchem Ende hätte er dann geendet?
Ich erkläre jetzt erstmal, warum Sie sich um Kopf und Kragen reden. Sie attestieren Leuten, die ums Überleben kämpfen. Physisch, individuell und als Staat. Eine Psychose. Darüber sollten Sie echt mal nachdenken.
Das habe ich nicht gesagt. Das Psychose ist ein Wort aus der Psychiatrie, das habe ich überhaupt nicht benutzt.
Weil da gehen ja, was sagten Sie gerade?
Ich habe gesagt,
da gehen ja andere Dinge vor und dann kann man das nicht mehr so richtig sehen. Da muss von jemand außen kommen, Dr. Augstein, und sagen, Leute, ich diagnostiziere euch, ihr habt keinen richtigen Blick auf eure eigene Realität mehr und euer eigenes Überleben. Nee, da schaut ihr falsch drauf. Wir klären das für euch. Geht's noch?
Naja, die Front hat sich halt nicht bewegt und die kämpfen immer weiter und alle Militärleute sagen, militärisch ist das nicht zu gewinnen. Ich brauch das gar nicht psychologisieren. Psychologisieren muss man dann, dass die Ukrainer das selber nicht sehen. Das ist halt offensichtlich
so, Psychologie. Ja, das aber, ist ja, was ich meine.
Naja, aber.
Also, sie machen aus dem Kampf ums Überleben eine Psychose. Punkt. Können Sie ja machen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Kollege Plobe kennt sich mit den Fremdworten noch nicht so richtig aus. Macht nichts. Ist egal. Jetzt malt er kleine Figuren. Warum?
Weil ich dann gleich eine Nadel da durchsteche.
Malen Sie jetzt kleine Panzer?
Nein, ich male jetzt kleine Augsteine und dann nehme ich eine heiße Nadel und steche da durch.
Wenn die Russen hier und wenn die Ukrainer und dann...
Stopp jetzt mal. Und die andere Frage war welche?
Sie haben Ihre eigene Wie lange Frage. Der Krieg noch gedauert hätte, wenn die nicht gewonnen, wenn jetzt kein Wahlwechsel gewesen wäre in Washington?
Das ist kontrafaktisch, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beantworten. Vielleicht wäre Joe Biden bzw. Frau Harris auch auf den Weg gekommen, auf die Ukraine einzuwirken, sanft, sich für den Gedanken zu öffnen bzw. zu akzeptieren, dass man Teile des Territoriums aufgeben muss.
Das kann schon sein. Haspel, Schwurbel, das ist doch genau das, was ich meine. Es ist eben nicht so, dass die Ukrainer das selber entscheiden, sondern natürlich entscheiden es die Leute, die ihnen die Waffen geben zum Kämpfen.
Logisch. Ja, aber wir waren ja bei der Frage, warum die Ukrainer weiter kämpfen wollen. Und das kann man ja nicht bestreiten, dass sie das tun wollen und dass sie daran jetzt gehindert werden. Vielleicht hätte auf die eine oder andere Art und Weise auch eine andere US-Administration sie dann langsam aber sicher gebremst. Nur halt so nicht. So werden sie ja einfach weggeputzt. Sie dürfen doch nicht mehr an dem Tisch sitzen, an dem über ihr Schicksal entschieden wird. Das macht man mit Besiegten. Und die sind besiegt.
Ja, stimmt. Herr Blome, da muss ich Ihnen jetzt allerdings recht geben. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Vor allen Dingen auch die absolute verachtungsvolle Härte, mit der Trump über Selenskyj redet. Das ist schon erstaunlich. Man hat das Gefühl,
er führt den Mann zur Schlachtbank. Das wissen Sie doch. Jetzt tanzen Sie da mal nicht drum rum.
Nein,
das ist Ihr Mann, dem Sie gerade recht gegeben haben. Das ist der Mann, von dem Sie gesagt haben, oh, der hat das richtige Ergebnis erzielt. Er hat Putin im übertragenen Sinne den Kopf von Herrn Selenskyj in den Kreml geliefert. Jetzt kommen Sie damit mal klar.
Man hat das Gefühl, dass Trump ein persönliches Problem mit Selenskyj hat. Ich meine, die ganze Politik, wie Trump sie macht, hat ja immer was Persönliches. Es geht immer um ihn und wie er was findet und wer wie zu ihm war und wem er es jetzt irgendwie richtig heimzahlen will. Und man hat tatsächlich das Gefühl, dass vielleicht nimmt er Selenskyj das auch übel, dass Selenskyj 2,5 Jahre oder so so eine Art Held der westlichen Medienöffentlichkeit war und ja, seine Frau praktisch auf dem Cover von der Vogue und überall immer diese Home-Stories und er praktisch immer mit diesen Militärhemden, T-Shirts und so mit den muskulösen Oberarmen und dass er praktisch so eine heroische Figur war, die von allen geliebt und bewundert wurde. Und vielleicht ist Trump eifersüchtig auf Selenskyj. Also wenn ich mir den Post angucke, den er bei seinem komischen sozialen Mediendienst Truth Social gepostet hat. Wann war das? Am Mittwoch oder Dienstag? Also jetzt gerade erst vor ein paar Tagen. Über Selenskyj, das ist ein Rant, nennt man das, ja. Der
ein Wutausbruch.
Ein Wutausbruch, danke. Wo er Selenskyj praktisch persönlich angreift und ihn voll in die Tonne tritt und es endet dann damit irgendwie so, der soll sich jetzt mal hier gehackt legen, sonst hat er bald kein Land mehr vielleicht und der will nur das ganze Geld haben von uns Amerikanern und so. Das ist schon echt extrem.
Und das können Sie trennen von den richtigen Ergebnissen, quote unquote, das ist Ihr Wort gewesen, die Donald Trump da vor Ort erreicht
hat. Ja, das kann ich. Und wissen Sie auch warum? Weil ich Politik studiert habe. Im Ernst, deshalb kann ich es sagen.
Werk ohne Autor, meinen Sie?
Was?
Werk ohne Autor.
Ja, natürlich. Naja, klar. Natürlich kann ich das trennen, weil ich bin aber eh, da, gut, das jetzt allerdings, das hat jetzt mit Politikstudium und mit Trump und so nichts zu tun. Ich bin tatsächlich immer der Meinung, jetzt auch völlig ohne Sarkasmus, immer wenn Leute nicht sterben, ist es gut, weil der Tod ist endgültig. Jeder, der tot ist, kommt nicht zurück. Einer, der nicht tot ist, kann nach vorne hin das Leben noch ändern. Deshalb bin ich der Meinung, jeder nicht tote Soldat, egal ob Russe oder Ukrainer, ist eine gute Nachricht. Und deshalb ist das Ende der aktuellen unmittelbaren Kampfhandlungen, das ist ja noch gar nicht so, ja, also wir reden ja hier schon so, als wäre es getan, aber wir hoffen, dass es voraussteht, das ist deshalb eine gute Nachricht.
Naja, wenn der Ausgang dieses Krieges den nächsten wahrscheinlicher macht, wird man auch über den Satz nochmal nachdenken müssen, ob das dann wirklich so klug war. Denn Fakt ist ja, Napoleon Trump, und er zitiert ja Napoleon mittlerweile, in seiner
He who saves the state. Warum eigentlich? Napoleon hat aber gar nicht Englisch geredet. Wieso ist das eigentlich Napoleon dann? Wer den Staat rettet,
kann kein Gesetz brechen. Das ist die Selbstermächtigung aller Mini-Westentaschen Napoleons und kleiner Potentaten und Diktatoren und Cäsaren. Ich glaube, von solchem Cäsarenruhm träumt tatsächlich Donald Trump. Warum auch immer. Wenn er nur wüsste, dass witzigerweise auch Napoleon fürchterlich einen drüber gekriegt hat in Russland, als er glaubte, er könnte Russland erobern gegen die Zaren. Naja, was für eine Parallele. Aber der Verrat an der NATO, der Verrat an den Interessen des Westens und an seinen moralischen Überzeugungen, der ist schon bahnbrechend, um nicht zu sagen epochal. Und davon werden wir uns so schnell, fürchte ich, nicht erholen, denn das ganze Gebäude der NATO beruht ja darauf, glaubwürdig zu sein. Alle für einen, einer für alle. Also selbst die USA stehen mit allem, was sie haben und sind, ein, wenn das kleinste Mitgliedsland der NATO, und das könnte dann Estland sein, angegriffen wird. Das glaubt halt keine Sau mehr und schon gar keiner im Kreml und schon gar nicht Wladimir Putin. Und damit ist die NATO jenseits aller Hardware im Kern beschädigt. Und dagegen ist der Satz von der ersten Amtseinführung bzw. Beginn der ersten Amtsperiode Trump, NATO ist obsolet, die NATO ist überflüssig, ein Fliegenschiss gegen das, was er jetzt gemacht hat.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich muss gestehen, die letzten Sachen, die der Kollege Blome da so geredet hat, habe ich mich gar nicht mehr drauf konzentriert. Er hat einfach mal weiter geredet. Ich habe den Faden verloren, weil ich mich hier währenddessen mit was anderem beschäftigt habe. Ich wollte nämlich das Original von diesem Trump-Zitat, ja, wo er gesagt hat, auf Englisch heißt es ja, he who saves the country cannot, irgendwas, the law und so. Napoleon, Bonaparte, il a dit, celui qui sauve son pays ne viole aucune loi. Celui qui sauve son pays ne viole aucune loi. Können Sie das auch so schön aussprechen wie ich?
Oui.
Alors?
Oui.
Ah, oui.
So, jetzt aber jetzt mal im Ernst.
Ja,
ich war bei Verrat am Westen, ich war bei den großen Einheiten, ich war bei den großen Gedanken.
Was?
Naja, die NATO, das ist ja nun mal unsere Lebensversicherung.
Ah, ich bin jetzt wieder voll im Spiel. Wissen Sie was? Ich bin ja auch ein Kind des Kalten Krieges, möchte ich mal sagen. Groß geworden in den 70er Jahren in Hamburg.
Immer gefroren.
Wo man sich
immer gefroren.
Nein, wir haben überhaupt nicht gefroren. Wir hatten eine fantastische Ölheizung, hat sehr, sehr gut funktioniert. Vielen Dank. Es geht mir um was anderes. Mir geht es darum, dass ich sozusagen groß, ich hatte auch so immer so Atomkraft, na danke und so Aufkleber auf meinem
Amigo Home.
Nein, das nicht. Aber wir haben immer damit gerechnet, der Atomkrieg bricht aus, wir haben praktisch eine halbe Stunde und verglühen dann alle und so. Das war praktisch präsent. Mein Vater hat früher schon immer zu mir gesagt, du glaubst doch nicht, dass die Amerikaner New York und Washington für West-Berlin opfern würden. Oder glaubst du das etwa? Da war ich irgendwie so 15, ich so, ja, ich weiß jetzt auch nicht so genau, was ich jetzt weiß und so. Im Rückblick muss ich sagen, ich glaube, er hatte damals schon recht. Und heute gilt das natürlich auch. Kein amerikanischer Präsident würde einen interkontinentalen Nuklearkrieg riskieren, nur weil die Russen sich das Baltikum holen. Das wäre ja auch vollkommen unsinnig. Das Interessante an unserer Zeit ist bloß, dass man bis letzte Woche das noch geglaubt hat. Alle Leute haben gesagt, natürlich, klar, wenn die Russen das Baltikum angreifen, greifen die Amerikaner die Russen an, und zwar mit allem, was sie haben. Und weil die Russen das nicht wollen, werden sie das Baltikum nicht angreifen. Dieser Gedanke war schon vor 2 Wochen völlig irre. Man hat ihn aber geglaubt. Und jetzt plötzlich denken alle, oh scheiße, das Abschreckungsdogma der NATO ist nicht mehr glaubwürdig. Verdammt nochmal, Trump hat uns allen den Sicherheitsteppich unter den Füßen weggezogen. Erklären Sie mir das mal, Blume.
Muss ich wirklich?
Ja, machen Sie doch mal.
Aber Sie haben die letzten 70 Jahre unterm Stein verbracht. So alt sind Sie doch noch gar nicht.
Vollkommen richtig, das ist richtig. Deshalb ja, also was?
Ironie aus. Also ich erkläre es Ihnen. Das war ja nun eine sogenannte Abschreckung, von der man in der Tat nie sicher wie das Amen in der Kirche sein konnte, dass es genauso in diesem Automatismus ein Schuss über die litauische Grenze und dann fliegen alle Atomraketen, die die USA haben. Ganz sicher konnte man da nicht sein. Noch nie. Der Haken ist, jetzt können Sie ziemlich sicher sein, dass eben nichts passieren wird. Und vorher war es aus Sicht des Angreifers, meinetwegen Wladimir Putin in diesem Fall, eben nicht ganz so sicher, wie die USA reagieren würden, beziehungsweise doch in einem Maße wahrscheinlich, dass sie dagegenhalten würden, dass man also in einen direkten Konflikt auf erstmal bescheidener, aber dann doch spürbarer Ebene mit den USA direkt kommt, vermittels der NATO. Und das heißt, dann legt man sich ganz direkt mit den USA und dann weiß man nicht, wo das endet. Und das ist die Abschreckung. Jetzt weiß man, zumindest kann man sich ziemlich sicher sein, dass wenn man darüber nachdenkt, das Baltikum anzugreifen, man nicht in direkten Kontakt mit den USA kommt, weil die sich einfach gar nicht einmischen werden. Und das heißt, dann müssen sich die anderen NATO-Staaten in Europa überlegen, wie sie reagieren. Und sie werden natürlich reagieren, weil sie wissen, wenn sie nicht da einsteigen, dann sind sie als Nächste dran. Die Polen werden das tun, die Ungarn werden dabei sein, die Deutschen werden dabei sein, die Briten werden dabei sein, weil sie alle Sorge haben müssen, dass der Kontinent sonst aufgerollt wird. Aber diese Abschreckung ist nicht so stark wie die davor.
Sie
die Unsicherheit ist nicht mehr groß genug.
Ah, es ist schade, dass dafür reicht jetzt unsere Zeit nicht und so. Aber lesen Sie nochmal von Frank Schirmacher Ego. Beschäftigen Sie sich nochmal mit der völlig irren Spieltheorie der Abschreckung der 50er und 60er Jahre. Und beschäftigen Sie sich damit und dann treiben Sie es aus Ihrem Gehirn raus. Alles, was Sie eben gesagt haben, ist echt kontrafaktisch. Die Russen haben es nicht mal geschafft, die Ukraine zu erobern. Aber sie glauben, wir müssen unser Verteidigungshaushalt auf 3, 4, 5% des BSP bringen und die Wehrpflicht wieder einführen, wie Herr Merz das will. Um was? Um uns auf einen russischen Angriff auf Westeuropa vorzubereiten? Spinnen Sie eigentlich total? Sie sind in einer Art und Weise zurück in Ihre Knobelbecher gestiegen.
Ich brauche.
Nein. Ich fange jetzt erst richtig an. Ich bin jetzt so wie Heidi von den Linken im Bundestag, wo sie gesagt hat, auf die Barrikaden. Jetzt geht's erst richtig los, auch in der Tonalität und so weiter. Sie müssen mal aus ihren Knobelbechern wieder rauskommen. Sie sagen, die Russen haben auf Kriegswirtschaft umgestellt. Ja, sie haben mental, sie und der ganze Westen und diese ganzen Journalisten, die sich damit hauptberuflich beschäftigen, haben mental auch auf Kriegswirtschaft umgestellt. Jetzt ist mal vorbei. Jetzt ist mal Abrüstung angesagt. Übrigens hat Trump
einseitige Abrüstung? Schlägt die Linkspartei übrigens vor, ich sag du.
Zumindest keine einseitige Aufrüstung, Blume. Das wäre meine Antwort darauf.
Das ist jetzt echt, das ist sophisticated. Was ist es? Ist es eine einseitige Aufrüstung, wenn man einem anderen hinterherrüstet, der zuerst einseitig aufgerüstet hat? Das ist jetzt wirklich interessant.
Europa gibt für Waffen und Militär fast, nicht ganz, aber fast dreimal, nur Europa, nicht die Amerikaner, nur Europa, fast dreimal so viel Geld aus wie die Russen. Wo ist nochmal unsere Rüstungslücke? Erklären Sie mir das.
Naja, sie besteht zum Beispiel darin, dass im Moment zumindest von den relevanten Waffen Russland so viel produziert, jeden Tag, wie ganz Europa zusammen. Denk. Wozu braucht man das Zeug nochmal? Naja, gut, mal sehen. Nur ein Satz noch zu der völlig irren, total crazy, schwachsinnig, also dysfunktionalen Abschreckung der 50er und 60er Jahre. Denk. Richtig. Da war gar kein Krieg. Da war 40, 50 Jahre auf diesem Kontinent kein Krieg. Und meinen Sie, es hing damit zusammen? Vielleicht mit der Struktur?
Wissen Sie, was ich gerade mache?
Sie klatschen.
Ich klatsche in die Hände. Wissen Sie, warum ich in die Hände klatsche? Um die Elefanten zu vertreiben. Wenn ich jetzt nicht in die Hände klatschen würde, wären ganz viele Elefanten hier. Kennen Sie dieses Beispiel?
Ja.
Sie können aus einem Ereignis, nein. Sie haben im Logikkurs in der Schule gefehlt. Aus einem Ereignis, was nicht eingetreten ist, können Sie keine Kausalitäten ziehen. Das geht logisch nicht. Denken Sie darüber mal nach zu Hause.
Ich kenne das Beispiel nicht mit Elefanten, ich kenne das mit Kühlschränken. Die Zahl der Kühlschränke in Dänemark ist jahrzehntelang gestiegen und die Geburtenrate auch. Und dann hat man sich die ganze Zeit gefragt, verdammte Hacke, was ist mit den Kühlschränken und den Kindern? Also was macht, also wie hängt das zusammen? Und dann festgestellt, jo, stimmt, hängt nicht zusammen. Aber das war halt plausibel, das konnte man wirklich erkennen. Und sie sagen, in aller Pauschalität, man kann es nicht verknüpfen, weil man nicht alles dieser Art verknüpfen kann. Stimmt, man kann nicht alles dieser Art verknüpfen, aber manches eben schon.
Okay, komm, wir steigen jetzt aus diesem Thema aus, es beschäftigt uns eh weiter, es fängt ja auch erst an. Trump fängt ja erst an, die Welt zu revolutionieren. Es ist übrigens eine Revolution. Es ist übrigens auch seit vielen, vielen Jahrzehnten die einzige, an die ich mich erinnere. Ich weiß immer noch nicht, ob ich die von 89, ob das auch richtig eine Revolution war. Das war eher ein Zusammenbruch. Das hier ist eine Revolution. Ist echt ein Unterschied. Egal. Wollen wir ganz kurz nochmal zu...
es ist die Ankündigung, was wichtig ist. Es ist die Ankündigung einer Revolution. Jetzt wird man sehen, ob den USA wirklich der Sinn danach steht. Denn man wird ja sehen, ob Trump nicht doch vom Kongress, also von seinem Parlament, ach stimmt, der war ja noch was. Also solange die USA ja eine Demokratie sind, ist auch nicht mehr ganz sicher, gibt es ja noch ein Parlament, zwei Kammern. In beiden Kammern hat die Trump-Partei, die Republikaner, die Mehrheit, aber gerade bei den Senatoren, aber auch bei den Abgeordneten gibt es eine ganze Reihe von Republikanern, die sagen, Moment mal, die NATO war uns wichtig. Moment mal, das transatlantische Verhältnis ist uns wichtig. Das ist nicht nur eine Handelsbeziehung, das ist mehr. Moment mal, wir fanden Russland immer gefährlich und übrigens in letzter Zeit besonders gefährlich. Und wir finden, das sollten wir so nicht machen. Und jetzt ist die Frage, können die dem in den Arm fallen? Können sie ihn bremsen? Können sie ihn aus dem Gleis heben und sagen, mach du mal deinen Scheiß hier im Inland von uns aus. Aber das, da lässt du nur noch die Erwachsenen in den Raum, da bleibst du draußen.
Na gut, das liegt natürlich daran, dass wir das rationale Kalkül, was hinter Trumps Handlung steht, hier bisher noch nicht erwähnt haben. Das sollten wir dann jetzt zum Ende des Themas noch tun. Es gibt nämlich eins und das ist natürlich, mach Frieden mit Russland, damit du die Hände frei hast für China. Das ist natürlich der Grund, weshalb die das machen. Die wollen sozusagen Europa als Konfliktherd ausschalten. Die wollen sich mit den Russen irgendwie einigen zu Zugeständnissen, die sie und ich vielleicht für falsch halten, um sich dann auf China konzentrieren zu können. Und das wiederum wird natürlich auch die Zustimmung von vielen Falken-Republikanern in Washington finden.
Super smarte Idee. Aber warum machen wir es so? Donald Trump hat einen rationalen Plan. Finde den Fehler in diesem Satz. Das ist eine richtig super smarte Idee, den einzigen wirklich großen, starken Verbündeten, den man auf dem ganzen verdammten Planeten noch hat, als USA, und das ist Europa, so richtig mal zwischen die Beine zu treten und dann zu sagen, wir kümmern uns jetzt um das andere größere Problem und da hilft ihr uns dann. Das ist jetzt rational, Mann Augstein, wirklich, bitte.
Ich habe übrigens gerade gelesen, dass das schon darüber nachgedacht wird, chinesische Truppen in die Ukraine zu holen, zur Absicherung eines möglichen Friedens, der da ausgekaspert wird. Denn da braucht man ja 100 bis 150.000 Mann. Da haben die Europäer schon gesagt, wissen wir gar nicht, ob wir so viele hier bei uns auftreiben. Die Chinesen hingegen, davon gibt es ja wahnsinnig viele. Und die würden das wahrscheinlich gar nicht merken, wenn 150.000... Nein, gut, das ist jetzt doof, das ist jetzt unter Niveau. Aber das mit den chinesischen Soldaten für die Friedenstruppen, dass darüber nachgedacht wird, das stimmt wirklich. Habe ich mir nicht ausgedacht.
Und dann kann man auch noch die Reste von den Nordkoreanern mitnehmen?
Stopp. Jetzt hören wir auf. Jetzt wird es hier zu viel. Ganz kurz, bevor uns die Zeit ausgeht. Am Sonntag ist Wahl. Ich habe schon gewählt. Ich sage nicht, was ich gewählt habe. Ich sage auch nicht, dass ich meine Kinder anhalte, diese Partei zu wählen.
Die Linkspartei, sagen Sie es doch.
Nein, lass
ich. Sie haben ihre Kinder ins Unglück getrieben. Sie haben ihren Kindern gesagt, wählt eine Partei, die für Preisaufsicht ist, die NATO weghaben will, die Bundeswehr schrumpfen will.
Aber alle, die sind voll im Aufwind. Die sind gerade bei jungen Leuten und das finde ich toll, weil ich habe mich ganz lange mit der Linkspartei beschäftigt. Ich habe sozusagen die Rolle im Osten immer sehr respektiert und auch schwierig gefunden, keine Ahnung, aber sozusagen begleitet. Dann war die Linkspartei in einem Niedergang, dann war immer der Streit mit Sarah Wagenknecht und so. Da war es eine Partei alter, unzufriedener Leute. Und jetzt hat die Partei sich plötzlich einfach verjüngt. Es sind ganz viele junge Leute da. Diese Frau Heidi, die Spitzenkandidatin, eine total tolle, irre Frau, super Rede im Bundestag zur Brandmauer, wie sie da Merz zu Bett gebracht hat, war wirklich 1A Spitze, war einfach klasse. Toll, diese Partei ist sozusagen neu geboren und steht jetzt bei was? 6-7%? Ist doch irre, hätte keiner mit gerechnet.
Nein, spektakuläre Comeback-Geschichte, muss man ja sagen. Sie waren schon im Aus und dann haben die drei Silberlocken, also Gysi, Ramelow und Bartsch,
das begonnen. Wobei Gysi keine Haare hat. Deshalb ist das mit der Silberlocke schwierig.
Ja, wie gesagt, das war der eine Marketing-Gag, die eine geniale Verpackung und Strategie, das auch auf so eine selbstironische Art zu spielen. Übrigens, die retten eine Partei, die alle drei 30 Jahre lang vergeblich versucht haben, regierungsfähig zu machen. Und weil sie diese Partei nie regierungsfähig war, ist sie da gelandet, wo sie, im Bund zumindest, gelandet ist oder fast gelandet wäre. Und diese drei Typen werfen sich nochmal in ihr Gummischwert, in ihre Korkenzieher und retten also eine Partei, die nie gerettet werden wollte. Das ist wirklich, das ist echt, das ist Dialektik. Wow.
Nein, und das ist wirklich Geschenk, ganz würdevoll.
Das ist ein echter irrer Hype. Alles okay, wer Stimmen kriegt, kommt in den Bundestag. Ist gut. Ich finde nur, ein halbes Auge mal in dieses Parteiprogramm zu werfen, was die wollen, was sie vorschlagen, das kann man im Ernst nicht. Man kann sich alles wünschen, aber das passt halt nicht vorne und nicht hinten zusammen. Das ist wirklich krass.
Ach so, Sie meinen im Verhältnis zur CDU, die, ich habe es gerade geguckt, 47 Milliarden Euro Steuerversprechungen macht. Oder die FDP, 100 Milliarden Euro Steuerversprechen. Das ist total realistische, total seriöse Politik, wo man sagt, ja, wir wählen euch auch für euer Wahlprogramm. Warum messen Sie die Linkspartei mit teilweise unrealistischen, meinetwegen auch idiotischen Forderungen ganz anders als die Union und die FDP, die nun wirklich in Phantasialand unterwegs sind, was Geldausgeben angeht?
Weil es mir um die Ziele geht. Also, ich finde das Ziel einer Steuersenkung richtig. Ob das in dieser Form erreichbar ist, wird man sehen. Aber das Ziel immerhin ist richtig. Das Ziel der Linkspartei, eine neue Aufsichtsbehörde für alle Preise von Salatgurken bis Einfamilienhäusern einzurichten, finde ich falsch. Wissend, dass das sowieso nie kommen wird. Aber das Ziel bleibt ja trotzdem falsch. Sie können ja nicht argumentieren, macht euch keine Sorgen, die schaffen das eh nicht. Die könnt ihr ja trotzdem wählen mit diesen Zielen. Die werden sie eh nicht verwirklichen. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied, ob ich mir insgeheim wünschen muss, meine Partei, die ich wähle, macht nicht das, was sie ankündigt. Oder ob ich mir wünsche, oh, hoffentlich macht meine Partei das, was sie ankündigt.
Blume, die Ziele der Linkspartei unterstütze ich fast alle. Ja? Mobilität, Arbeit, soziale Sicherheit, Wohnen, Riesenthema, spielt im ganzen Wahlkampf keine Rolle. Sorry, also da bin ich ehrlich gesagt tatsächlich, da bekenne ich mich sozusagen zur Linkspartei, was die politischen Ziele angeht. Klammer auf, Realisierbarkeit, Fragezeichen, Klammer zu.
Augstein, ich mache mal an dieser Stelle Schluss, ich reg mich nämlich jetzt schon auf. Ich krieg Puls. So, jetzt ist Wahltag am Sonntag, da geht ihr alle schön hin, der Onkel Nikolaus sagt euch das, ne? Ihr geht jetzt mal schön wählen und am Montag reden wir in einer Form von Sonderpodcast weiter über die Ergebnisse, von denen wir eh heute schon wissen, wie sie kommen. Aber was man dann daraus macht, das wird ja die eigentliche Kunst. Was macht man aus den Ergebnissen, die der Wähler in all seiner Weisheit zusammengestimmt hat? Sonderpodcast am Montag. Bis dahin, tschüss.